SWR 2 aktuell.
Und das sind einige der Themen. Machtkampf bei den US-amerikanischen Republikanern. Noch haben sie keinen Sprecher für das Repräsentantenhaus. Heute geht's in die nächste Runde. Wie umgehen mit den Reisenden aus China, wo die Corona-Zahlen wieder deutlich hochgehen? Und der Städte- und Gemeindetag fordert deutlich mehr Einrichtungen und Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Dazu das SWR-Tagesgespräch mit Präsident Gerd Landsberg. Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Schlechter hätte es für die US-Republikaner nicht laufen können. Der erste Dämpfer war, dass sie bei den Midterm-Wahlen im Dezember nicht die Mehrheit im Senat bekommen haben, was für die Oppositionspartei schon eigentlich fast die Regel ist. Und jetzt kommt auch noch der offene Streit um den Sprecher des Repräsentantenhauses. Kevin McCarthy hatte gehofft, locker ins Amt des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses getragen zu werden. Doch jetzt ist der 57-Jährige dreimal bei der Wahl durchgefallen. Zur Stunde hat die Sitzung begonnen. Heute wird erneut gewählt aus Washington Arne Bertram.
Wie es heute weitergeht, ist völlig offen. Denn so eine Situation hat es schon seit 100 Jahren nicht mehr gegeben. Eine Möglichkeit wäre, dass die Republikaner sich auf einen neuen Kandidaten einigen, den auch die Hardliner und Trump-Unterstützer mittragen können. Allerdings will McCarthy selbst wohl noch nicht aufgeben. Hinter den Kulissen gehen deshalb die internen Verhandlungen weiter. Wenn alle Abgeordneten bei der Wahl mitmachen, dürfen maximal 4 Republikaner gegen McCarthy stimmen. Bei den Wahlgängen gestern hatte er aber bis zu 20 Gegenstimmen. Dieser Wahlkrimi zeigt, wie tief die Partei von Ex-Präsident Donald Trump inzwischen gespalten ist. Ohne einen Sprecher kann das Repräsentantenhaus nicht arbeiten und zum Beispiel neuen Gesetzen zustimmen. Der Sprecher ist das dritthöchste Amt in den USA nach Präsident und Vizepräsidentin.
Aus Washington der Bericht von Arne Bertram. Und wir blicken am Ende der Sendung nochmal live nach Washington, um die aktuelle Entwicklung einzufangen. Vielleicht hat sich bis dahin etwas getan. Die massiv steigenden Corona-Zahlen in China machen uns Sorgen. Wie kann man verhindern, dass Reisende von dort Corona wieder zurück zu uns bringen? Experten gehen davon aus, dass die aktuellen chinesischen Varianten in Europa bereits vorhanden sind, aber keiner kann ausschließen, dass sich daran etwas ändert, dass neue Varianten auftauchen. Deswegen wollen viele Länder verpflichtende Tests für Reisende aus China. Über das weitere Vorgehen beraten zur Stunde in Brüssel die EU-Staaten. Europa-Korrespondent Stefan Überbach, wie ist denn der aktuelle Stand?
Die EU-Kommission hat für die heutige Sitzung eine ganze Menge an Vorschlägen gemacht, über die gerade hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Es geht dabei unter anderem um mehr Informationen über Hygieneregeln an Flughäfen, weil da doch wohl einiges schon wieder in Vergessenheit geraten ist in der letzten Zeit. Es geht um eine Maskenpflicht für Flugpassagiere, die aus China kommen. Es geht um die Analyse des Schmutzwassers aus den Flugzeugen, die aus China Richtung Europa geflogen sind. Und dieses Schmutzwasser soll auf Virusvarianten untersucht werden. Und dann geht es natürlich auch um eine Testpflicht für Reisende. Und zwar bevor sie in China Richtung Europa an Bord der Flugzeuge gehen. Und das wird sicher der Punkt sein, über den besonders ausführlich gesprochen wird, weil da rundherum auch noch eine ganze Reihe von praktischen Fragen offen ist. Zum Beispiel, ob es nun ein PCR-Test sein soll oder ein Schnelltest, ein Antigentest oder was ist eigentlich mit Passagieren, die aus China kommen und in Dubai oder anderswo umsteigen? Oder auch so eine Frage, was ist mit der Schweiz und den anderen Staaten im Schengen-Raum, die nicht zur Europäischen Union gehören? Sollen die auch mitmachen, sich an diese Regeln halten? Also da gibt es noch eine ganze Menge zu besprechen.
Deutschland ist so wie einige andere Länder gegen eine Testpflicht für Reisende aus China. Warum denn? Was spricht dagegen?
Also die Bundesregierung und auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sind da bisher voll auf der Linie der Europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde, die das Ganze doch sehr gelassen sieht, die auch nicht davon ausgeht, dass aus China aktuell größere Gefahren drohen, weil erstens die Menschen in der EU sehr gut geschützt sind. Die Impfquote ist ja viel höher als in China und weil zweitens bisher auch noch keine neuen gefährlichen Virusvarianten aufgetaucht sind. Diese positiven Tests, die es gegeben hat bei Reisenden aus China, die haben allesamt gezeigt, dass es um Omikron geht. Und das ist ja die Variante, die in Europa sowieso schon unterwegs ist. Deutschland will deshalb vor allem ein sogenanntes Virus-Monitoring an den Flughäfen, also tatsächlich prüfen, welche Varianten sind da unterwegs, um im Fall der Fälle reagieren zu können. Und andere Länder wie Österreich oder Belgien sehen das ganz ähnlich.
Es gibt also ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Was ist denn als Ergebnis der Sitzung zu erwarten? Sagen Sie jetzt nicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen.
Ich denke schon, dass es da ein Maßnahmenpaket geben wird. Die Europäische Union ist sich immerhin darin einig, dass es diesmal keinen Flickenteppich geben soll, wie das am Anfang der Pandemie vor 3 Jahren der Fall war. Wir wollen uns eng miteinander absprechen. Es muss EU-weite Regelungen geben. Das hören wir hier von allen Seiten. Darum glaube ich in der Tat, dass es am Ende ein Paket geben wird, inklusive einer Testpflicht vor dem Abflug, auch wenn das einzelne Länder womöglich unnötig finden. Aber damit würde sich dann zumindest der Aufwand an den europäischen Flughäfen in Grenzen halten, weil die Verantwortung für die Tests dann bei den Behörden in China und bei den Fluggesellschaften liegt. Ich denke, das wird unter dem Strich am Abend das Ergebnis sein.
Über das weitere Vorgehen mit Reisenden aus China beraten zur Stunde in Brüssel die EU-Staaten. Vielen Dank, Europakorrespondent Stefan Überbach. Die Pannen beim Schützenpanzer Puma vor wenigen Wochen waren offenbar doch nicht so gravierend. Wir erinnern uns, alle 18 beteiligten Fahrzeuge waren bei einer Übung wegen technischer Probleme ausgefallen. Die Schäden sind mittlerweile fast komplett behoben, aber wenn ein Panzer wegen eines Bagatellschadens liegen bleibt, dann ist er in dem Moment auch nicht zu gebrauchen, egal wie klein der Schaden ist. Heute wurden die Obleute des Verteidigungsausschusses im Bundestag schriftlich über die Einzelheiten informiert. Mehr von Kai Küstner.
Dass die Verteidigungsministerin in den Angriffsmodus schaltete, kam in Christine Lamprechts gut einjähriger Amtszeit äußerst selten vor. Kurz vor Weihnachten aber passierte genau das. Nach dem Ausfall aller 18 Puma-Schützenpanzer bei einer Schießübung nahm sich die SPD-Politikerin die Hersteller zur Brust, verlangte zügige Aufklärung und Reparatur. Das ist nun offenbar passiert. Bis auf einen Puma mit etwas größerem Schaden sind 17 der 18 bis zum Jahresende wieder flott gemacht worden. So steht es in dem Schadensbericht, den das Ministerium an die Obleute des Verteidigungsausschusses verschickte und der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Während die Industrie allerdings weitgehend von Bagatellschäden sprach, drückt sich das Ministerium in dem zweiseitigen Papier nicht ganz so eindeutig aus.
Insgesamt ergibt sich ein differenziertes Bild überwiegend kleinerer und mittlerer, aber auch einzelner schwerwiegenderer Schäden,
heißt es da schriftlich. Ganz offensichtlich bemüht man sich im Ministerium, den Schlagabtausch mit der Industrie nicht auf die Spitze zu treiben, aber auch die eigene Truppe in Schutz zu nehmen. Konkret benannt werden die Schäden in dem Schreiben jedenfalls nicht. Der Versuch Lamprechts, der Industrie die Fehler in die Schuhe zu schieben, sei gescheitert, kritisiert der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn.
Die Ministerin lag völlig falsch. Die Fehler und Mängel liegen nicht auf Seiten der Industrie, sondern tatsächlich auf der Seite der Bundeswehr.
So der CSU-Politiker.
Auch vermeintlich einfache Ausfälle können im Gefecht zum Tode führen.
Setzt dem Arne Kollatz vom Bundesverteidigungsministerium entgegen. Endgültig entschärft ist der Streit also noch nicht. Auf Seiten der Opposition stellt man sich zudem die Frage, warum man für das Verfassen dieser 2 Seiten so lange brauchte. Ursprünglich war der Schadensbericht ja bereits für Ende vergangener Woche angekündigt gewesen. Sarah Nanni von den Grünen findet, der Bericht sei nicht sehr ergiebig. In der Tat sind noch zahlreiche Fragen offen. Für die schnelle Eingreiftruppe der NATO, die sogenannte Speerspitze, wird statt des Puma zunächst der deutlich dienstältere Marder abgestellt. Ob der dann doch noch durch die reparierten Pumas ersetzt wird, ist noch nicht entschieden. Ebenfalls noch unbeantwortet bleibt die Frage, ob Verteidigungsministerin Lamprecht für die von ihr vorläufig gestoppte Nachbestellung neuer Pumas doch noch grünes Licht geben wird. Alle diese Fragen sollen nun zeitnah bei einem Spitzengespräch mit der Industrie erörtert werden.
Die Obleute des Verteidigungsausschusses wurden heute über die Einzelheiten der Pannenserie beim Schützenpanzer Puma informiert. Das war der Bericht von Kai Küstner. Wenn man die derzeitige weltpolitische Krise oder die Krisen, auch wenn es schwerfällt, als Chance begreifen will, dann indem uns der Ukraine-Krieg zum Beispiel beziehungsweise das russische Handeln zum radikalen Umdenken zwingt. Zu den vielen Sicherheiten, die wir spätestens seit dem 24. Februar 2022 aufgegeben haben, gehört die Annahme, dass Wirtschaft und Handel auch mit schwierigen Partnern die Welt friedlicher machen. Der schwierige Ex-Partner Russland zwingt uns dazu, die Energieversorgung auf andere und am besten auf eigene Beine zu stellen. Da ist in den vergangenen Jahren schon einiges passiert, auch ohne Krieg, aber der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie muss noch schneller gehen, sagen Experten. Aus Berlin berichtet Philipp Brust.
Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist zurückgegangen, die Klimaziele wurden aber deutlich verfehlt. Und das trotz massiver Energieeinsparungen. Zu diesem Ergebnis kommt die Agora Energiewende, eine Organisation, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Geschäftsführer Simon Müller fordert von der Bundesregierung, dem Klimaschutz mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Klimaschutz und die Energiewende muss in diesem Jahr die gleiche Priorität genießen, wie es beispielsweise der Ausbau von LNG-Terminals 2022 hatte. Wir brauchen das gleiche Tempo oder auch vergleichbar mit der Impfstoffentwicklung während der Corona-Pandemie. Wenn wir diesen Turbo einlegen, dann kann das funktionieren.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sieht angesichts der Zahlen dringenden Handlungsbedarf, vor allem im Verkehrsbereich. Alle bisher geplanten Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß auf deutschen Straßen zu reduzieren, reichen aus Sicht von Habeck nicht aus. Er mahnt zu mehr Engagement beim Klimaschutz. Diese Aufforderung richtet sich besonders an Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Die von ihm vorgeschlagenen Klimaschutzmaßnahmen reichen auch nach Einschätzungen von Experten nicht aus, um die im Gesetz festgelegten Klimaziele zu erreichen. Schon im vergangenen Jahr hätte die Regierung mit Hilfe von Sofortmaßnahmen den CO2-Ausstoß reduzieren müssen. Die Maßnahmen wurden aber bis heute nicht beschlossen.
Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie muss schneller gehen, sagen Experten. Das war der Bericht von Philipp Brost. Es war ein beispielloses Jahr für uns alle, natürlich auch für die Politik. Aber wer dabei nur an Bundeskanzler Scholz oder Außenministerin Baerbock denkt, der vergisst ein ganzes Heer von kommunalpolitischen Akteuren, die direkt mit den Folgen der Krisen umgehen müssen. Und die Herausforderungen werden im kommenden Jahr nicht weniger. Darauf hat heute auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund in seinem Jahresrück- und Ausblick hingewiesen. Und das ist jetzt Thema im SWR-Tagesgespräch mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer. Herr Landsberg, auch für die Städte und Gemeinden war der Ukraine-Krieg das bestimmende Thema 2022. Was war denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war sicherlich, dass wir über 1 Million Vertriebene aus der Ukraine hier unterbringen, versorgen, in die Schule, in die Kitas bringen müssen und dass das Problem nicht gelöst ist. Die Zahlen nehmen eher zu als ab. Und die Städte und Gemeinden sind natürlich an der Grenze ihrer Kapazitäten, was die Unterbringungsmöglichkeiten angeht. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch einen Kraftakt von Bund und Ländern, dass sie mehr Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen schaffen.
Ein wichtiges Thema war ja auch ist nach wie vor die Energiekrise. Wie haben Städte und Gemeinden das Jahr 2022 in dieser Hinsicht beendet?
Wir haben natürlich sehr viel Energie gespart. Sie wissen, das Ziel waren die 20%. Die haben wir ganz sicher erreicht. Es gibt viele Kommunen, da liegen wir sogar deutlich drüber bei 25%. Das hat natürlich entsprechende Einschnitte erfordert. Gleichzeitig sind die Stadtwerke natürlich unter einen enormen Druck gekommen, denn sie müssen ja das Gas für ihre Kunden irgendwie organisieren. Und da ist es natürlich zu begrüßen, dass die Gasbremse eben auch für die Stadtwerke gilt und dass die Gasbremse auch dazu führt, dass die Kunden im Zweifel ihre Rechnung dann doch bezahlen können. Das war ja unsere Befürchtung, wenn 10 oder 15% der Kunden nicht bezahlen können, weil sie kein Geld haben, dann wird das natürlich für die Stadtwerke schwierig.
Sie haben vorhin aber schon ganz kurz angedeutet, die Bundesregierung muss mehr aushelfen. Haben die Entlastungspakete nicht ausgereicht?
Doch, also die Entlastungspakete sind gut. Ob sie ausreichen, muss man mal abwarten. Das eigentliche Problem wird ja der nächste Winter. Denn dieses Jahr waren die Gasspeicher ja auch noch gefüllt worden bis zum Ausbruch des Krieges am 24. Februar, teilweise darüber hinaus, wie das im nächsten Jahr aussieht. Wir wissen auch nicht, wie der Winter wird. Aber das zentrale Problem sehen wir eigentlich darin, dass die Bundesregierung ja immer von der Zeitenwende spricht, das ist auch richtig, aber eigentlich erfordert das eine neue Ausrichtung der Politik. Denn vieles, was ja gut gemeint ist und im Koalitionsvertrag steht, wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein. Ich will ein Beispiel nennen, das Ziel, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen. Das ist gut und richtig, aber wir werden das ganz sicherlich nicht schaffen. Es fehlen die Kapazitäten, die Preise gehen durch die Decke. Dann muss man nachsteuern und sagen, die Lage ist halt, wie sie ist. Das können wir so nicht umsetzen. Und da, finde ich, ist die Bundesregierung zu zögerlich.
Noch zu einer aktuellen Diskussion der vergangenen Tage. Sie haben vergangene Woche mit dem SWR gesprochen und haben sich nochmal gegen ein generelles Böllerverbot ausgesprochen. Dazwischen liegt jetzt die Silvesternacht, in der die Gewalt gegen Polizei, Feuerwehr und Ambulanzen eskaliert ist. Hat das etwas an Ihrer Einstellung geändert?
Nein, das hat an meiner Einstellung nichts geändert. Die Frage ist, wäre bei einem Böllerverbot das anders gelaufen? Und da kann ich Ihnen nur sagen, der 1. Mai ist nicht Silvester, aber da werden wir wieder solche Vorgänge haben. Es gibt einen kleinen, aber beachtlichen Teil in der Bevölkerung, die das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr anerkennen. Die Gesetze sind ja deutlich verschärft worden, auch der Strafrahmen ist hoch. Aber das Problem ist das Vollzugsproblem. Wenn die Leute wissen, da gibt es einen Strafrahmen, das interessiert die doch gar nicht. Entscheidend ist, werden sie gefasst, wird ermittelt und werden sie bestraft. Und das ist eine Aufgabe der Länder, ihre Justiz, aber auch Polizeikräfte in die Lage zu versetzen, das dann auch so anzuwenden.
Jetzt wird ja intensiv diskutiert, von wem die Gewalt ausgegangen ist. Konfliktforscher warnen davor, für die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte Menschen mit Migrationshintergrund verantwortlich zu machen. Wie stehen Sie dazu?
Also das hängt natürlich davon ab, dass man erstmal eine Lage erstellt. Also wie waren die Krawalle? Die waren ja nicht nur in Berlin, wenn in Berlin auch ein Schwerpunkt war. Das gab es auch in anderen Städten. Was man auf jeden Fall sagen kann, diese Krawalle gibt es immer in bestimmten Bezirken oder Stadtvierteln. Meistens sind das sozial schwache Strukturen, wo offenbar auch Personen, egal ob jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund, keine Perspektive im Leben haben und dann ihre Wut auf alles loslassen, was sie vermeintlich für den Staat halten. Deswegen brauchen wir eine Doppelstrategie. Wir müssen in diesen Bezirken mehr Sozialarbeit leisten, auch klar machen nach dem Grundsatz, wir fördern euch, aber wir fordern von euch auch die Einhaltung der Rechtsordnung. Das erwartet übrigens auch die Mehrheit der Bevölkerung.
Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey will nach den Ausschreitungen in Teilen von Berlin einen regionalen Gipfel gegen Jugendgewalt einberufen. Was halten Sie davon? Ist das vielleicht auch auf andere Städte übertragbar?
Das ist sicherlich auf andere Städte übertragbar, wobei man ja wissen muss, Berlin ist ja sehr groß mit über 3,5 Millionen Einwohnern. Solche Städte gibt es in vielen Bundesländern in der Größenordnung gar nicht. Aber das regional oder auch stadtquartierbezogen zu betrachten, das halte ich für richtig. Entscheidend ist aber nicht, dass man etwas betrachtet, sondern dass man dann auch einen konkreten Plan hat und den umsetzt. Das heißt mehr Polizei vor Ort, mehr Sozialarbeiter und dafür braucht man natürlich auch Finanzmittel.
Sagt Gerd Landsberg, Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir haben es eben angesprochen, die Berliner regierende Bürgermeisterin Giffey will nach den Silvesterausschreitungen einen regionalen Gipfel gegen Jugendgewalt ins Leben rufen. Wir wollen das Thema nochmal aufgreifen. Andere wollen konsequentere Strafen und mehr Schutz für Rettungskräfte durchsetzen. Aus der Opposition kommt Kritik. In den letzten Jahren sei viel versäumt worden. Sabine Müller fasst den Diskussionsstand zusammen.
Tatkraft zeigen ist die Devise. Am kommenden Dienstag will der Berliner Senat ein erstes Maßnahmenpaket vorstellen. Unter anderem geht es um besseren Schutz der Einsatzkräfte. Am Tag danach lädt Giffey ins Rote Rathaus zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt.
Um darüber zu reden mit den Einsatzkräften, mit den Praktikern vor Ort, mit denen, die in der Jugendsozialarbeit, in der Integrationsarbeit, in der Schulsozialarbeit unterwegs sind.
Geredet wurde schon genug, meint Berlins CDU-Chef Kai Wegner. In Berlin gäbe es doch nicht nur an Silvester Angriffe auf Einsatzkräfte, sondern täglich.
Wir müssen einen starken Staat, der respektiert wird, durchsetzen. Und dafür brauchen wir keine Kuschelpädagogik und erst recht keine neuerlichen Gesprächskreise. Wir müssen jetzt handeln.
Warum werden Täter nicht schneller abgeurteilt, fragt Wegner. Warum nicht gleich in der Tatnacht? Der Staat muss Härte zeigen, fordert auch AfD-Chefin Christine Brinker.
Wenn dort auch Leute sind, die natürlich einen entsprechenden nicht-deutschen Pass haben, dann muss auch geprüft werden, wenn die sich nicht an unsere Gesetze halten, dass die sofort ausgewiesen werden.
Zwei Drittel der Tatverdächtigen haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, sagt die Polizei. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kommentiert das so.
Das sind die Berliner Jugendlichen. Das ist die Generation, die in Berlin heranwächst. Und das bedeutet, es sind unsere Jugendlichen. Ich werde sie ganz sicher nicht aus der Gesellschaft herausdrängen.
Stammbaumforschung hilft nicht weiter bei der Problemlösung, meint Niklas Schrader, Innenexperte der Linkspartei.
Die Ursache liegt ja nicht in der Frage, ob diese Menschen einen Migrationshintergrund haben oder nicht, sondern welche Wertvorstellungen sie haben und in welchen Verhältnissen sie aufwachsen und was vielleicht dazu führt, dass sie so denken und in solchen Situationen so handeln.
Falsch, antwortet der innenpolitische Sprecher der FDP, Björn Jotzo.
Wenn die Linken und Grünen nicht bereit sind, sich mit Täterstrukturen und den Herkunftsländern und den Gebräuchen dieser Personen auseinanderzusetzen, dann können sie auch die Motivationen der Täterinnen und Täter nicht verstehen.
Aber nicht nur die Opposition macht Druck auf Grüne und Linke. Von SPD-Innensenatorin Spranger kam die klare Ansage, sie erwarte von den Koalitionspartnerinnen, dass sie jetzt mitziehen und sich nicht wehren, etwa wenn es um mehr Bodycams für die Polizei geht, was durchaus umstritten ist. Die Silvesternacht und ihre Folgen. Berlin hat ein neues Wahlkampfthema.
Wie reagiert die Berliner Politik auf die Gewalt der Silvesternacht? Ein Bericht war das von Sabine Müller. SWR aktuell, 18.25 Uhr. Wie am Anfang der Sendung angekündigt, schauen wir nochmal live nach Washington zur konstituierenden Sitzung des Repräsentantenhauses, die vor einer halben Stunde begonnen hat. Das zumindest war der angekündigte Zeitplan. Geprägt ist die Sitzung vom Machtkampf bei den Republikanern. Kevin McCarthy ist gestern nach mehreren Durchgängen nicht gewählt worden. Er ist am Widerstand der Hardliner in der Partei gescheitert. Er hatte angekündigt, heute erneut anzutreten. Claudia Sarre in Washington, gibt es denn mittlerweile eine Entscheidung oder wenigstens eine Entwicklung?
Ja, es gibt eine Entwicklung insofern, dass jetzt so ungefähr vor 25 Minuten die Abgeordneten nochmal zusammengekommen sind. Hier um 12 Uhr Ortszeit haben sie sich versammelt, um eben nochmal einen weiteren Abstimmungsversuch zu unternehmen. Ich sehe das gerade hier auf meinem Bildschirm. Noch wird debattiert. Es ist also noch kein Wahlgang jetzt im Moment im Gange. Kevin McCarthy hat wohl gestern bis tief in die Nacht noch mit den 20 Abweichlern verhandelt. Auch heute Morgen gingen die Verhandlungen dann weiter. Er versucht also alles bis zur letzten Sekunde, um diese Hardliner, wie sie genannt werden, umzustimmen. Aber bislang ist noch nichts durchgesickert, ob ihm das auch gelungen ist.
McCarthy hat ja die Unterstützung von Ex-Präsident Trump erhalten. Trump hat seine Parteikollegen aufgefordert, McCarthy auf den Chefposten zu wählen, um einen Gesichtsverlust zu vermeiden. Ist diese Intervention hilfreich oder eher kontraproduktiv für McCarthy?
Das ist wirklich die große Frage, die im Moment noch niemand beantworten kann. Es könnte natürlich ein Game Changer sein, dass Trump sich jetzt eingemischt hat, aber genau weiß man das nicht. Da muss man jetzt tatsächlich hier den Wahlgang abwarten. Trump hat gestern wohl auch noch mit diversen Abgeordneten telefoniert und auf sie eingeredet. Was da genau besprochen wurde, wissen wir natürlich nicht und auch nicht, ob diese 20 Abweichler sich von ihm beeinflussen lassen. 18 von ihnen sind wohl sogenannte Wahlleugner, also Election Deniers werden die hier genannt, die eben auch der Meinung sind, dass bei der Wahl 2020 betrogen wurde. Eigentlich müssten diejenigen auf Trump-Linie sein und sich sozusagen von ihm beeinflussen lassen, aber wir wissen es nicht. Und wenn sie wirklich so ein massives Problem haben mit Kevin McCarthy, dann bleiben sie vielleicht hart und lassen sich nicht umstimmen, aber im Prinzip ist im Moment alles offen.
Es ist ja auch möglich, dass McCarthy es auch heute wieder nicht schafft. Was passiert denn dann? Gibt es da jemanden als Nachrücker oder wie ist das geregelt?
Also wenn es wirklich keinen Konsens gibt, dann könnte ein zweiter Kandidat aufgestellt werden. Da kursieren jetzt schon mehrere Namen, zum Beispiel Steve Scalise aus Louisiana. Das ist der Stellvertreter von McCarthy und er gilt als ähnlich gemäßigt. Das heißt, es ist also auch fraglich, ob er alle Hardliner gewinnen könnte für sich. Dann gibt es eine Frau, Elise Stefanik aus New York. Sie war ehemals moderat oder galt als moderat, ist allerdings jetzt Trump-Unterstützerin. Und auch hat sich wohl zuletzt sehr stark nach rechts entwickelt. Also da ist es auch fraglich, ob sie die Mehrheit der Stimmen bekommen könnte. Allerdings hat Kevin McCarthy heute auch schon wieder mehrmals gesagt, er will diese Wahl durchziehen, egal wie lange es dauert. Und tatsächlich könnte das Ganze sich tagelang hinziehen. Also je nachdem, was der heutige Tag so bringt.
Für das Ansehen der Partei ist das ja nicht besonders gut. Wie sehr schadet denn der Streit der Republikanischen Partei in den USA?
Nun, das Ganze ist natürlich jetzt schon eine furchtbare Blamage, ein peinliches Debakel für die Republikanische Partei, denn es zeigt ja im Prinzip, wie tief die Gräben da sind innerhalb der Partei, dass sie offenbar nicht zusammenarbeiten können, dass sie sich nicht einigen können auf Kompromisse und deswegen ja eigentlich unfähig sind, gemeinsam zu regieren. Es ist natürlich ein immenser Imageverlust, auch ein Glaubwürdigkeitsverlust und manche sagen schon, der sich sogar auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 auswirken könnte. Insofern sind natürlich diejenigen, die für McCarthy gestimmt haben, jetzt fassungslos und viele sind auch wütend und hoffen, dass sich heute, der heutige Tag, doch nochmal so entwickeln wird, dass Kevin McCarthy eben mit allen 218 Stimmen zum Speaker des Repräsentantenhauses gewählt werden kann.
Wir werden das natürlich ganz genau beobachten. Machtkampf bei den Republikanern um die Wahl des Sprechers im Repräsentantenhaus. Live aus Washington war das USA-Korrespondentin Claudia Sarre. Vielen Dank. Sie hören SWR aktuell am Mittwochabend. Mein Name Gerhard Leitner.